Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und ich erinnere mich an die Worte Bruder Brenhams. Er sagte, wenn der Herr derselbe ist, dann tut er heute dasselbe, was er damals getan hat, als er auf Erden wandelte. Und damit wollen wir heute rechnen. Nicht um deinet oder um meinetwillen, um des Willen, was am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich geschah. Eine völlige Erlösung, eine völlige Heilung aus Gnaden durch die Hingabe und Aufopferung des Leibes und des Blutes unseres Herrn Jesus Christus. Es liegt mir auf dem Herzen, ehe wir beten, ganz kurz etwas über das Gebet zu sagen. Der Herr Jesus hat gepredigt, seine Jünger haben ihm zugehört, aber sie gingen nicht zu ihm hin und sagten, Herr, lehre uns predigen. Der Herr hat Gleichnisse verkündigt, hat sich niedergesetzt auf dem Berge und hat in Gleichnissen zu ihnen geredet. Sie gingen nicht hin und sagten, Herr, gib uns auch Gleichnisse, die wir dem Volke bringen könnten. Aber als die Jünger ihren Meister beten sahen, sagt die Schrift, als er zu Ende gebeten hatte, kamen seine Jünger zu ihm und sprachen, Herr, lehre uns beten. Und ich möchte diesen Text aus Lukas Kapitel 11 vorlesen, der mich ganz persönlich sehr, sehr bewegt. Lukas Kapitel 11 von Vers 1. Jesus betete an einem Orte und als er damit zu Ende war, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Wir alle wissen, was dann folgt, wie der Herr Jesus seine Jünger beten lehrte. Als Paulus seine Briefe schrieb, hat er nicht gesagt, predigt ohne Unterlass. Er hat nicht gesagt, singt ohne Unterlass. Aber eins hat er gesagt, betet ohne Unterlass. Als der Herr Jesus von der Endzeit sprach, sagte er, betet, damit ihr würdig werdet, allem zu entfliehen, was über den Erdkreis kommen soll und vor dem Menschensohn zu stehen. Das Notwendigste für mich, für dich, für uns alle, ist die Gemeinschaft mit Gott, die wir suchen, die wir finden, die wir pflegen müssen. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott wird uns alles zuströmen, was wir in dieser argen Welt, in der wir leben, wo der Zeitgeist alles mitreißt und wo die Erfüllung biblischer Prophetie vor unseren Augen Gestalt annimmt dass kein Mensch mehr daran vorbeigehen kann. Ich habe erst gestern die Nachrichten bei uns gehört. Die Forscher haben ausgerechnet, dass in 23 Jahren kein Öl mehr da wäre, in 32 Jahren keine Kohle mehr da wäre. Und die meisten rechnen damit, dass es sehr bald zu Ende geht. Bis zu dieser Zeit haben nur die gläubigen Gruppen über die Endzeit gesprochen. Und wenn wir dann begreifen, dass viele von der Endzeit sprechen, ohne die Endzeitbotschaft zu hören, zu glauben und damit den Anschluss an die Vollendung zu finden, dann betrübt es uns abermals. Und dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf, sondern glauben, dass Gott in den verschiedensten Kirchen und Freikirchen, Gemeinden und Gemeinschaften noch einen echten göttlichen Samen hat, einen Überrest. Und dieser Überrest muss herausgerufen werden. Und dafür müssen wir beten. Wir müssen nicht mit Kritik über andere erfüllt sein, sondern mit der Liebe Gottes, um sie überhaupt zu gewinnen. Am Freitag, also vorgestern, ging ich gar nicht weit von hier in eine protestantische Bibliothek. Da war eine nette ältere Dame. Ich wollte Werke über Martin Luther lesen, weil ich ein paar Stunden Zeit hatte. Und ich schaute die Frau an. Ich sagte, sind Sie gläubig? Und sie schaut mich an und sagt, ich bin ein wiedergeborenes Gotteskind. Und wisst ihr, was geschah? Wir hatten ein Gespräch. Und während diesem Gespräch sagte sie Folgendes. Herr Frank, ich muss in der letzten Zeit so viel über Jesus nachdenken, wer er eigentlich ist. Und sie sagt, ich glaube, dass Jesus der Herr ist. Ach, und wisst ihr, was meine Antwort war? Ich sagte, ich glaube, dass er Gott ist. Amen. Ja, sagte, das meine ich doch. Ich kann euch sagen, wir hatten dort eine Unterhaltung. Mir verging das Suchen nach einem Buch. Ich brauchte nicht mehr zu lesen, aber wir hatten eine Gebetsgemeinschaft. Ich habe gesagt, darf ich hier beten? Dann habe ich dort gebeten und den Namen des Herrn angerufen. Und als ich fertig war mit meinem Gebet, fing diese Schwester an zu beten. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Das Herz Gottes war bewegt. Und ich dachte bei mir selber, Herr, lehre mich beten, wie du gebeten und deine Jünger gelehrt hast. Lehre mich lieben, wie du geliebt hast. Lehre mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Man kann sehr schnell in eine Art frommes Pharisäertum hineinkommen und sieht den anderen nicht mehr mit den göttlichen Liebesaugen und kann ihm auch nicht helfen. Aber ich sage euch, die Stunde ist da, in der wir beten müssen. Nicht, wie wir es gewohnt sind, sondern wirklich sagen, Herr, lehre mich beten, dass dir wohlgefällige vor dein Angesicht zu bringen. Und Gott wird es tun. Es ist schon fast mitten in der Predigt. Lasst uns einfach aufstehen und beten. Und jeder möge sein Herz vor dem Herrn ausschütten. so wie es ihm gerade zumute ist. Himmlischer Vater, die Stunde, in der wir angekommen sind, ist ernst. Die Zeit geht zu Ende, die Mitternachtsstunde bricht herein und wir dürfen von Herzen singen, wenn der ew'ge Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein. Herr, du kennst mein Herz, meine Bewegung im tiefsten Inneren. O Gott, erbarme dich deines Volkes, erbarme dich meiner. Sei mir, sei uns gnädig. Vergib alle Schuld und alle Sünde, allen Unglauben, alle Zaghaftigkeit, alle Zweifel, alles, was dich in deiner Allmacht hindert, dich zu offenbaren. O Gott, heilige diesen Raum, heilige dein Volk, heilige deinen Namen, o Herr, und möge dein Reich mit Gewalt hereinkommen, sich Bahn brechen, o Gott. Herr, wir sind nach deinem Namen genannt, Kinder Gottes, geworden durch den Glauben an Jesus Christus. O Gott, ich weiß nicht, was gesagt werden soll. Du weißt es, o Herr. Und ich bitte dich innigst um die Leitung deines Heiligen Geistes für diesen Gottesdienst. Stelle mich und uns alle bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes Gottes und bitte dich um die Leitung des Heiligen Geistes. Dir sei Dank für alles. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Dank sei unserem Gott. Wir glauben, dass er hier ist und dass er durch sein Wort zu uns reden wird und es uns durch seinen Geist verklären. Ich habe zwei Zeitungsausschnitte vor mir liegen, die ich ganz kurz vorlesen möchte. Als der Herr Jesus auf Erden wandelte, hat er auch auf Dinge hingewiesen, die irdisch geschehen würden. Er sagte, wenn ihr Jerusalem von Kriegsscharen umgeben seht, dann merket auf, er sagte, die Gläubigen in Judäa, gab ihnen die Anweisung, was sie tun sollten. Er hat, als er auf Erden wandelte, in der Zeit der Propheten oder in der Zeit der Apostel, immer wieder auch auf äußere Dinge aufmerksam gemacht. In Lukas 21 sagte er, wenn ihr seht, dass das alles zu geschehen beginnt, dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Beim letzten Mal, als ich von Zürich auf dem Heimwege war und in Straßburg bei Geschwister Kupfer war, sagte unser Bruder von einem Artikel, den habt ihr sicher alle auch gelesen, von den Rabbinern, die einen Traum hatten, dass der Messias kommen wird. Ich möchte hier nur diesen Zeitungsausschnitt kurz lesen. In der extrem orthodoxen Gemeinde Israels geht gegenwärtig das Gerücht um, der Messias kommt. Nach israelischen Pressemeldungen haben drei führende Rabbiner wegen ihrer Kenntnisse des jüdischen Mystizismus großes Ansehen genießen, in der gleichen Nacht geträumt, dass der letzte große Kampf auf Erden im April dieses Jahres beginnen und zum tausendjährigen Reich Christi führen werde. In einigen Berichten hieß es, die Rabbiner hätten geträumt, dass der Kampf zwischen dem mystischen ungeheuren Gog und Magog werde ganz knapp einen Atomkrieg zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion verhindern. Vielleicht nur bisher diesen Artikel. Man sagt gewöhnlich an dem, was berichtet wird, ist immer etwas Wahres dran. Eins ist gewiss, das Volk Israel ist heimgekehrt aus über 100 Ländern. Sie sind nicht zurückgekehrt, um ausgerottet zu werden. Sie sind zurückgekehrt mit der Hoffnung in ihrem Herzen, den Messias zu sehen. Und wer einmal an der Klagemauer war und zugeschaut hat, in welch einer Weise die Juden dort beten um die Ankunft des Messias, herzzerreißend innig gehen, dann würden wir ein wenig von der Sehnsucht, die sie in sich tragen, verstehen. Nun aber wissen wir, ehe sich der Herr den Juden offenbaren kann, muss die Brautgemeinde aus den Nationen ihre Vollendung gefunden, muss ihre Verwandlung und Entrückung erlebt haben, und dann wird Gott sich dem Volke Israel zuwenden. All diese Dinge sind in greifbare Nähe gerückt. Ich weiß nicht, was heute über mich kam, aber als ich in Zürich Kloten landete, bewegte mich etwas zum Gebet. Und ich wusste, man kann im Sitzen beten, man kann im Stehen beten und man kann auch im Knien beten. Und was mir bis jetzt nicht passiert war, das geschah heute. Dort auf dem Flughafen habe ich mir einen stillen Ort gesucht. Einige Leute gingen hin und her. Es drang mich, auf meine Knie zu gehen. Ich habe mich erstmal ausgeweint vor meinem Gott und habe gesagt, Herr, die Zeit ist so ernst. Die Stunde deiner Ankunft so nahe. Was soll ich deinem Volke bringen? Es interessierte mich nicht, wer dahin und her ging. Mich interessierte nur eins, dem Volke Gottes das Wort des Herrn zu bringen und nicht mit irgendeiner menschlichen Machtdemonstration, sondern unter der Beweisung des Geistes und der Kraft. Ein Mensch kann seine Stimme erheben, er kann seine Faust erheben, er kann eigenen Nachdruck verleihen, aber das ist nicht Gott gewollt. Auch ist ein Vortrag nicht Gott gewollt, der über die Probleme dieser Zeit gehalten werden könnte. Was Gott will, ist, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und an erster Stelle richtet Gott sein Appell, sein Wort an seine Gemeinde. Und ehe ich's vergesse, als ich von hier am letzten Sonntag im Dezember nach der Versammlung hier nach Hause fuhr, geschah etwas ganz Eigenartiges. Ungefähr 130 Kilometer, 135 vielleicht, von Krefeld mitten im Schneetreiben und was so das Winterwetter mit sich brachte, schaue ich gen Himmel und sehe einen Regenbogen in einer solchen Pracht und Herrlichkeit durch die Wolken hindurchbrechen. An Regentagen habe ich das schon oft gesehen, hier und da, einmal so nah und so gewaltig, in Hohensachsen an der Bergstraße, dass ich meinte, man könnte hingehen und ihn fassen. Aber jetzt, vor mir, nach Hause fahrend, bei Winterwetter, sah ich diesen Regenbogen. Ich muss euch sagen, es hat mich innig bewegt. Ich sagte, Herr, willst du mir dadurch sagen, dass du deinen Bund auf ewig hältst? Willst du mir dadurch sagen, dass der Bund, den du geschlossen hast, am Kreuz auf Golgatha, ein unverbrüchlicher, unauflösbarer, durch alles Wetter hindurch, durch alle Höhen, durch alle Tiefen bestehen bleibender Bund ist? Was soll ich euch sagen? Ich hielt an und habe erstmal meinem Gott gedankt. Ich gebe nicht allzu viel Acht auf diese Dinge, messe ihnen auch nicht alle Bedeutung zu, aber es hat zu mir gesprochen. Aber jetzt kommt Folgendes. Als ich auf der Herfahrt, nicht nach Zürich, nach Bad Dürrheim, Krefeld verließ, auf derselben Stelle, vielleicht um ein paar hundert Meter rechts oder links, ohne eine Wolke am Himmel, links neben der Sonne, vor meinen Augen, wird das genaue Angesicht des Herrn, wie ihr es in der Broschüre das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit geformt. Wie mit einer Hand. Die Sonne hier, direkt von mir aus gesehen, links an der Sonne. Ich wollte anhalten. Man darf bei uns auf der Autobahn nicht anhalten. Bei euch sicher auch nicht. Und ich dachte, mein Herr, ich möchte wenigstens dieses Bild festhalten. Es hat vielleicht nur 2-3 Minuten angehalten, von rechts nach links gezeichnet, so wie das Bild in der Wolke, als der Herr zu Bruder Brennen sprach. Ich sagte wieder, mein Gott, ist irgendetwas Besonderes, dass du tun, dass du sagen, ist irgendetwas, dass du vorhast, dann lass es mich wissen. Und ich möchte euch alle innig darum bitten. Ich habe jetzt 3 Wochen, die ich vor mir habe, ohne einen Gottesdienst, nur in der Stille zu sein. Gar nicht weit von hier. Gedenkt meine in euren Gebeten. Wir sind in das Endstadium getreten. Wir merken es an allen Zeitungsberichten, an allen Bekanntgaben, an allem, was auf Erden geschieht. Und dieser Artikel, ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon das letzte Mal gelesen habe vom Papst. Es heißt hier, in einem Interview mit einer französischen Wochenzeitschrift, sagt so und so, zur Vorbereitung der Weltgipfelkonferenz hat der Papst seine 5 besten Diplomaten in alle Teile der Welt geschickt. Der Papst glaubt, dass die Ergebnisse der Konferenz von Helsinki ein totgeborenes Abkommen waren, niemals ernst gemeint. Aber eine Weltgipfelkonferenz unter der Schirmherrschaft des Papstes würde die ganze Welt zum Frieden zwingen, weil die Kirche unverdächtig ist und keine politischen Blöcke kennt. Wir können hier abgebildet sehen, war bei uns in der Tageszeitung. Ich möchte nur ganz kurz auf einige Dinge eingehen, die mir heute am Herzen liegen. Das Wort für diese Predigt ist in 1. Mose 24, die Aussendung Eliezers, den Abraham aussandte, um eine Braut für Isaak zu suchen, zu finden. Ihr alle kennt die Geschichte. Ihr wisst, in welch einer Weise Eliezer bemüht war, nicht nur hinzugehen, sondern er hat seine Sache im Gebet Gott vorgetragen. Es ging um die Braut für Isaak. Ihm wurde gesagt, in welches Haus er gehen soll, wohin er sich zu begeben, was er zu tun hat. Und es heißt hier in 1. Mose 24, von Vers 11, dort ließ er die Kamele draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen sich lagern zur Abendzeit, zu der Zeit, wo die Frauen herauszukommen pflegen, um Wasser zu holen. Dann betete er: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise meinem Herrn Abraham Gnade. Siehe, ich stehe jetzt hier bei der Quelle. Die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu holen. Wenn ich nun zu einem Mädchen sage, neige bitte deinen Krug, damit ich trinke, und sie mir dann antwortet, trinke, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben, so möge diese es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran will ich erkennen, dass du meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Keinem von uns ist diese Geschichte unbekannt. Eliezer hatte einen prophetischen Auftrag. Abraham war ein Prophet. Wir wissen, das Alte Testament ist eine Vorschattierung der Heilsgeschichte des Neuen Testaments. War um die Abendzeit. Er begab sich nicht in die Wüste. Er begab sich an die Quelle, an den Ort, wo Menschen berechtigt hinkommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn ich an Johannes Kapitel 4 denke, an unseren Herrn Jesus, er ging zum Jakobsbrunnen. Es kamen andere und unter anderem auch eine Frau, die Wasser schöpfen wollte. Und der Herr spricht, gib mir zu trinken. Und sie sagt, wir haben keine Gemeinschaft miteinander. Und er sagt, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, du würdest ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich bin kein Prophet, aber Gott hat uns in dieser Generation eine prophetische Botschaft gegeben. Eine prophetische Botschaft, über die wir nicht zu streiten haben, sondern hinzugehen zu der göttlichen Quelle, um da selbst diejenigen zu finden, die zur Braut des Lammes gehören. Und es war nicht nur, dass er ging, er betete, so haben wir gelesen. Dann betete er, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und erweise meinem Herrn Abraham Gnade. Wie steht es mit dir und mit mir, wenn wir mit Menschen reden, wenn wir zu ihnen sprechen? Haben wir vorher gebeten? Haben wir dem Herrn die Sache hingelegt? Ist es uns wirklich ein Herzensanliegen? Oder haben wir Nebensächlichkeiten, die wir präsentieren? Brüder, Schwestern, werte Freunde, wir haben keine Zeit, über Nebensächlichkeiten zu diskutieren. Wir haben uns auf die Hauptsache zu konzentrieren, und das ist die prophetische Botschaft für die Herausrufung und Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi. Über Nebensächlichkeiten können wir alle verschiedener Meinung sein. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, er erwähnt es kurz im Korinther oder Römer, von Tagen, von Speisen, von diesem und jenem. Und er sagt, jeder tue es dem Herrn so, wie er es tut. Aber eins haben wir alle gemeinsam, die von Gott geoffenbarte prophetische Botschaft für diese Zeit. Und ich sage euch, es gibt viele hungrige Seelen. Und wir werden feststellen, dass die einen, ob es in Freikirchen oder in Kirchen ist, es ist ja durch die charismatische Bewegung manches in Bewegung geraten, und es gäbe hier und da einen Ansatz, ganz reell, mit göttlicher Weisheit, das göttliche Programm zu präsentieren, ohne Argumentation, ohne Streitsucht, ganz einfach, wie Bruder Brenim an einer Stelle sagte, seid ihr so salzig, dass die anderen durstig werden, und dann werden sie euch bitten, ihnen das Wasser des Lebens zu reichen. Man muss von Gott begnadigt sein, um anderen die Gnade anbieten zu können. Und dabei wird uns der Herr helfen. Ich meine, die Gemeinde des lebendigen Gottes muss sich ihrer göttlichen Sendung und Aufgabe ganz neu bewusst werden. Und ich möchte heute aus dem natürlichen Bereich genauso gut wie aus dem übernatürlichen doch ganz kurz einiges anführen dürfen. Als Gott die Erde schuf, hat er alle Voraussetzungen geschaffen für alles Leben, das überhaupt da sein sollte. Jeder Obstbaum, jede Pflanze, der Weizen auf dem Felde, was immer es sein mag, Gott hatte gesprochen. Und dabei bleibt's, solange Himmel und Erde bestehen werden. Alle Voraussetzungen für das natürliche Leben hat Gott in den natürlichen Bereich hineingelegt. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der auch nur eine einzige Sache verbessern könnte. Gott hat alles vollkommen gemacht. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, alle Verordnungen sind von Gott gefügt. Der Herr sprach, die Erde bringe Bäume hervor, sie brachte sie hervor, wir sehen sie heute noch. Alles, was Gott ausgesprochen hat, hat er in eine gewisse Ordnung hineingefügt und hat irdisch und natürlich alle Voraussetzungen geschaffen, damit die Sache, die er vorhatte, verwirklicht werden könnte. Als Gott, und entschuldigt dieses Beispiel, als er dem ersten Menschen sagte, seid fruchtbar und mehret euch, verzeihet. Wer von uns könnte dieses größte Wunder, das wir doch täglich um uns sehen, erklären? Verzeiht die Bemerkung. Aus einer formlosen Masse entsteht ein Mensch. Man würde zunächst nichts sehen, weder Augen noch Ohren, weder Bein oder irgendetwas. Aber Gott hat ein Gesetz gesagt, hat eine Verordnung erlassen. Und es bleibt dabei das größte Wunder. Jeder Mensch ist ein Wunder Gottes. Gott hat es so gefügt. Aber wir gehen noch weiter. Aus einer formlosen Masse mögen wir nichts erkennen. Aber weil Gott es so angeordnet hat, wer fügt die Dinge zusammen? Wer schenkt die Entwicklung? Wer hat die gesamte Planung übernommen? Etwa der Mensch? Der allmächtige Gott hat in jedem irdischen Bereich, in der gesamten Schöpfung, die er geschaffen hat, die bestimmten Gesetze und Verordnungen erlassen. Und er wacht darüber, dass sie alle ihre Erfüllung finden. Wenn der Landwirt seinen Weizen ausstreut, dann denkt er schon berechtigt an die Ernte, die er einbringen kann. Aber wenn er sich Gedanken darüber machen wollte, wann der Moment von dem Tod zum Übergang in das Leben, wenn er sich die Mühe machen würde, den Erdboden aufzuscharen und sich das Weizenkorn anzusehen, um zu begreifen, dass es von dem einen Stadium in das andere übergeht, er würde die Sache vernichten. Alles, was er tut, er sät im Glauben. Und Gott gibt das Wachstum, Gott gibt das Gedeihen, Gott gibt die Ernte, weil Gott es so gefügt hat. Im ganzen natürlichen Bereich hat Gott alles geordnet. Und ich könnte heute an die ganze Welt, an die wissenschaftliche Welt den Appell richten, ob einer der klugen Köpfe an dem, was Gott getan hat, auch nur das Geringste verbessern könnte. Sie alle müssten stille stehen und sagen, es ist alles vollkommen, was Gott geschaffen hat. Wir kommen jetzt auf den geistlichen Bereich. Wir können das Irdische schon nicht erklären. Wir stehen schon im natürlichen Bereich vor göttlichen Wundern, die sich vor unseren Augen vollziehen. Erklärt es mir, wie man eine Kartoffel in den Boden wirft, sie verrottet total, und dann kommt die Ernte mit, wer weiß, wie vielen Kartoffeln, die neu draus entstanden sind. Könnt ihr mir das erklären? Das kann niemand erklären. Das göttliche Gesetz hat es so gewollt. Gott hat es so ausgesprochen. Im Grunde genommen, ein Wunder Gottes im natürlichen Bereich. Und wisst ihr, worauf ich hin will? Ich bin nicht intelligent genug als Bauernsohn, um hier solche Sachen zu sagen. Aber ich möchte auf eins hinaus. Es gibt viele, die möchten die göttliche Heilung erklären. Wenn wir schon nicht in der Lage sind, die Wunder im natürlichen Bereich zu erklären, sondern sie einfach akzeptieren dürfen und Gott dafür danken, sollen wir dann beginnen, im Übernatürlichen etwas zu erklären? Wer will eine Heilung erklären? Wer will die übernatürlichen Dinge erklären, wenn wir schon das Natürliche nicht erklären können, sondern einfach stille stehen müssen und sagen, Herr, das alles hast du wunderbar geordnet. Und es heißt ja schon im Worte Gottes, alles, was Gott getan hat, war sehr gut und man kann dem nichts hinzufügen und auch nichts davon wegnehmen. Wie steht es jetzt um den übernatürlichen Bereich? Gott ist ein übernatürliches Wesen und hat trotzdem für den natürlichen Menschen gesorgt. Sollte er nicht vielmehr für den Menschen, der ja dazu bestimmt ist, aus dem natürlichen Bereich in den übernatürlichen hineinzugehen? Sollte Gott da nicht für alles gesorgt haben? Wir stehen in einer Zeit, in der die Verwandlung unserer Leiber bevorsteht. Und ich sage euch schlicht und einfach, so wie im irdischen Bereich sich niemand Sorge machen muss, sondern einfach dem Naturgesetz Folge leisten und entsprechend dem natürlichen Bereich zu handeln, den Rest muss man Gott überlassen. So ist es auch im Geistlichen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Menschen, der war sehr gescheit, und er sagte, wo ist der Himmel, von dem Sie reden? Ja, ich sagte, der Himmel wird oben sein. Ja, er sagt, wo ist oben? Ja, er sagt, oben ist oben. Ja, er sagt, wie wissen Sie, dass das oben ist? Ihr wisst, Menschen, die sich selber als klug vorkommen, sind manchmal dümmer, wie es die Polizei eigentlich erlaubt. Was wir benötigen, sind Menschen des Glaubens. Und wenn in meiner Bibel geschrieben steht, dass der Herr in die untersten Örter hinabgefahren ist, dann ist das wahr. Und wenn geschrieben steht, dass er am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und dass der Hinabgestiegene auch der Heraufgekommene ist und dass er das Gefängnis gefangen geführt hat und den Menschen Gaben gegeben, dann glaube ich das von ganzem Herzen. Wir brauchen nichts zu erklären, sondern nur den übernatürlichen, göttlichen Gesetzen Folge zu leisten. Und das ist das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Nicht der Buchstabe, sondern der Geist, der das Leben in uns allen schafft. Ihr Lieben, Gott hat uns ewiges Leben gegeben durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus, Sohn Gottes, am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit wir durch ihn zu Söhnen Gottes werden. Und so gewiss wir irdisch alle nach dem Bild Adams kommen, so werden wir geistlich alle in das Bild Jesu Christi verwandelt worden sein. Ihr mögt heute vielleicht sagen, ja, wie steht's mit mir? Wie steht's mit dem und jenem? Sorge dich um nichts. Vertraue deinem Gott, dass er das angefangene Werk zur Vollendung bringen wird. Und als ich Bruder Brenim sagen hörte, ehe Gott der Herr einen Fisch geschaffen hat, hat er das Wasser geschaffen, damit er darin schwimmen kann. Gott hat nichts vergessen. Gott hat absolut für alles gesorgt. Und wenn wir es nachgehen und nachlesen in der Bibel, als der Leichnam Jesu in die Gruft gelegt wurde, da heißt es so schön, und Maria und die andere Maria und die Leute, die Frauen, gingen zum Grabe und sie wollten den Leichnam Jesus sehen. Eins will ich euch heute sagen. Den Herrn Jesus hat niemand als tot im Grabe gesehen. Man hat ihn am Kreuz gesehen. Er ist von Josef von Arimathea vom Kreuz genommen worden und in die Gruft gelegt. Aber einen toten Herrn Jesus Christus hat niemand im Grabe gesehen. Und als die nun hinkommen wollten, um den Leichnam zu sehen, sahen sie einen Engel am Kopfende und den anderen am Fußende. Und die Antwort war, ich weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Jesus ist auferstanden. Und er hat uns die Gewissheit gegeben, dass auch wir mit ihm auferstehen werden. Und das ist die Zusage Gottes. So wie die natürlichen Gesetze Jahr aus und Jahr ein unter Beweis gestellt wurden, so wird Gott alles unter Beweis stellen, das zu dem übernatürlichen Bereich gehört. Ihr mögt sagen, wie soll's geschehen? Ja, wenn ihr mir sagen könnt, wie ein Weizenkorn, erst kommt ja ein grünes Blatt hervor, dann kommt ein Halm hervor, man sieht noch gar keinen Weizen, man sieht noch nichts da, und dann ist es aber, wenn die Zeit erfüllt ist, dann ist es da. Aber erklärt es mir, wo der Weizen ist, wenn erst dieser grüne Halm oder das Blatt eben gerade herauskommt. Wo ist da der Weizen, das Weizenkorn? Wo ist der Apfel am Baum, wenn der Saft heraufkommt und im Moment die Knospen aufbrechen und die Blätter an den Zweigen sind? Wo ist da der Apfel, der plötzlich eine Zeit später in herrlicher Pracht am Baume erscheint? Wie ist er dorthin gekommen? Wer hat das alles so gemacht? Wisst ihr was? Unser Schöpfer ist ein herrlicher Schöpfer. Ein großer Gott, ein allmächtiger Gott. Und ich sage heute, wenn er sich um den natürlichen Bereich, der ja vergänglich ist. Denn so lesen wir es in Römer Kapitel 8. Die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen und alles seufzt nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Wenn Gott für den natürlichen Bereich, für alle Ungläubigen und Atheisten, für alle Gottesleugner und Undankbaren so gesorgt hat, wie viel mehr wird er für seine Söhne und Töchter im übernatürlichen Bereich sorgen. Halleluja! Das erfüllt mein Herz mit tiefer Freude, mit Dankbarkeit, mit Frieden, mit Zuversicht, mit Glauben. Ich habe einen Satz vor kurzem gelesen von einem amerikanischen Erweckungsprediger. Er sagte, die größte Sünde unter dem Volke Gottes ist ihre Verzagtheit. Ihre Verzagtheit. Und er ging weiter und sagte, in deiner Verzagtheit verbirgt sich der Unglaube. Und ich erschrak. Ich dachte, ich brauche gar nicht mehr weiterzulesen. Ich bin kein Bücherleser. Ich kann ganz schlecht lesen. Ich dachte, das ist ja meine Predigt. In der Verzagtheit verbirgt sich der Unglaube und in Mut ist der Glaube verborgen und wird offenbar. Oh, ich denke, das ist ja eine wunderbare Sache. Es gibt einige Arten von Mut. Aber das ist dann nicht in dem Buche Das war nur der eine Passus. Ich habe darüber nachdenken müssen. Ich sagte, Herr, das Buch brauche ich nicht weiter zu lesen. Die Einleitung hat schon alles gesagt, was ich als Lektion zu begreifen habe. Nämlich, du und ich, als Kinder der göttlichen Verheißung in dieser Zeit, sollen wie Josua und Kaleb voller Glauben und voller Zuversicht und voller Mut sein und einander stärken im Namen des Herrn. Das ist Glaube. Es gibt einen Übermut und es gibt einen Mut. David war doch nicht übermütig, als er dem Goliath gegenübertrat. Er hat doch nicht gesagt, ja, hör mal her, das ist für mich eine Kleinigkeit hier. Er war nicht übermütig. Er hatte göttlichen Mut. Er wusste durch den Geist Gottes in seinem Herzen, dass der ungläubige Philister kein Recht hat, das Volk Gottes zu schmähen und lächerlich zu machen und zu unterdrücken. Er hatte Glaubensmut. Und er fragte niemanden und besprach sich nicht mit Fleisch und Blut, sondern er sagte, du kommst mit Schild und alle möglichen. Ich komm im Namen des Herrn. Ich kann mir den Goliath vorstellen, der es übers ganze Gesicht lachte und dachte, so dumm kann nur dieser Jüngling sein. Aber das will ich ihm nicht anrechnen. Wäre er ein Mann, dächte er auch anders und handelte anders. Aber dieser junge Bursche hat noch keine Lebenserfahrung. Er kommt jetzt mir zu begegnen mit einer Schleuder. So ganz leger kommt er dahin, ohne Waffenrüstung. Die hat er ja abgelegt. Die hat er dem Saul zurückgegeben. Aber in seinem Herzen war eine Glaubensgewissheit. Er wusste, zu welch einem Zweck er dorthin gegangen war. Erstens, um seinen Brüdern Lebensmittel zu bringen. Das ist eine wunderbare Sache. Eine Speise denen zu geben, die im Kampf stehen. Ist wunderbar. Aber das genügte ihm nicht. Eine Speise denen zu bringen, die im Kampf sind, aber zu feige, um diesem Kampf wirklich zu begegnen und der Herausforderung Genüge zu tun? Als David seinen Brüdern die Speise übergeben hatte, hat er sich neu orientiert. Dann begriff er, dass er nicht nur hingekommen war, um Speise zu bringen, sondern den Sieg Gottes zu erleben und dem Volke Israel zu bringen. Das ist die Sache, um die es jetzt geht. Wir sind nicht nur dazu da, um göttliche Speise auszuteilen. Wir sind dazu da, um den Sieg Gottes im Lager Gottes nicht nur zu verkündigen, sondern zu erleben, nach Hause zu bringen. Josua und Kaleb waren mutig und waren stark. Nicht erst am Ende, schon am Anfang. Und wisst ihr was? Als Kaleb sein Erbe antrat, sagt er, hör mal her, der Knecht Mose hat gesagt, mir soll dieses Land gegeben werden. Und er sagt, ich bin heute noch genauso rüstig wie vor 40 Jahren, als wir ausgezogen waren. Ich frage dich und mich heute, sind wir im Glauben schwächer oder sind wir stärker geworden? Haben wir einander entmutigt oder haben wir einander ermutigt? Haben wir einander beigestanden im Kampf, der auf uns zugekommen ist? Oder sind wir einander in den Rücken gefallen? In dem Moment, wo das Volk Gottes unter sich uneins ist, braucht der Feind sich um nichts Sorge zu machen. Aber mit dem Moment, wo wir ein Herz und eine Seele werden und uns auf die Seite Gottes stellen, mutig und stark sind, dann wird dem Feind Angst und Bange werden müssen. Ich sage euch heute, Gott hat für den natürlichen Bereich bestens gesagt. Er hat für den übernatürlichen Bereich noch besser gesagt. Wir werden eingehen in die Herrlichkeit Gottes mit einem großen Siegestriumphzug. Und Psalm 24 mag sich nochmal erfüllen. Öffnet euch, ihr uralten Pforten, und lasset den König ein. Wenn unser Herr wiederkommen wird, um die Seinen zu holen. Du magst sagen, ja, ich hab noch dies und ich hab noch jenes. Das hab ich auch. Aber neben diesem und jenem habe ich etwas Ewiges. Etwas Göttliches. Und der Glaube ist ja der Sieg, der die Welt schon überwunden hat. Der Herr spricht, wird der Menschensohn Glauben auf Erden finden, wenn er kommt? Ich sage euch noch etwas. Wir leben in einer Zeit, in der es Gewohnheit ist und niemandem böse. Ich mach's genauso. Es heißt immer, na, wie geht es dir? Und dann wird die alte Platte aufgelegt, die schon 100-mal abgelaufen ist. Und irgendwo sind schon Risse in der Platte und das klappt sowieso nicht mehr. Aber man legt die Platte immer wieder neu auf. Ach, weißt du, mir geht's so schlecht und die Dinge sind alles so furchtbar. Und man legt die alte Platte des Unglaubens immer wieder neu auf, dass doch das Gerät einmal kaputtgeschlagen würde und man ein ganz Neues erleben würde mit unserem Gott. Und die Stunde und Zeit ist gekommen, wo wir aufhören müssen, als Menschen gewöhnlichen Schlages uns um die Dinge und manchmal sogar um die unangenehmen Dinge dieser Welt zu kümmern. Auf höheren Grund müssen wir gestellt werden und uns an dem erfreuen, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Gott hat für beides, für das Natürliche und für das Übernatürliche, hat er Gesetze, Verordnungen, Richtlinien gegeben. Ihr mögt sagen, ja, die Geburt und Zusammensetzung eines irdischen Menschen ist ein Wunder. Ich sage euch, die Herausgeburt und Zusammensetzung des Leibes Jesu Christi ist auch ein Wunder. Und Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Nicht du und nicht ich. Gott fügt zusammen. Es gibt keinen Mann verzeihend, der sagen würde, ich werde jetzt das meine tun. Gott übernimmt von dem Moment die gesamte Verantwortung. Wir haben nur eine Verantwortung. Das ist den Samen des geoffenbarten Wortes in die Herzen der Menschen hineinzulegen. Gott zu bitten, dass er befruchtet werde mit dem Heiligen Geist. Um mehr brauchen wir uns nicht mehr zu sagen. Gott schenkt das Wachstum. Er schenkt das Gedeihen. Und ich sage euch, Gott wird nichts misslingen. Wir mögen manchmal irdisch sagen, ach ja, da ist wohl ein Fluch in der Familie oder da ist dies oder jenes. Es gibt keinen Fluch in der Familie Gottes. Der Fluch ist aufgehoben am Kreuz auf Golgatha. Als Jesus Christus für uns, so steht's geschrieben, zum Fluch wurde, die Sünde und Schuld auf sich nahm, hat er eine völlige Erlösung zustande gebracht. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Das ist meine Gewissheit, dass auch mein sterblicher Leib verwandelt werden wird. Und das ist auch deine Gewissheit, teures Gotteskind. Lass sie dir nicht rauben, dir nicht streitig machen. Das ist ein übernatürliches, göttliches Gesetz. Ich frage euch, kann ein Ungläubiger die natürlichen Gesetze Gottes außer Kraft setzen? Kann er dem Wind gebieten oder dem Regen oder der... Überhaupt nicht. Es gibt niemanden, der Gott ins Handwerk hineinpfuschen könnte. Wirklich niemanden. Er ist Herr des Himmels und der Erde. Er hat für den natürlichen Bereich gesorgt. Und lasst mich das hier auch sagen. Ich hatte ja das Vorrecht, in vielen Ländern zu sein. Und wir leben hier in Westeuropa hauptsächlich, in Indien, die Leute vor Hunger sterben, weil keine irdischen Nahrungsmittel sind. Das ist nur zum Teil wahr. Das ist nur die halbe Wahrheit. Wisst ihr, was wahr ist? Dass die armen Menschen nicht Rupies haben, um Lebensmittel kaufen zu können. Das ist der zweite Teil der Wahrheit. Ich bin durch die Straßen Kalkuttas gegangen. Ich habe hier die Skelette auf der Straße gesehen und 10 Meter weiter den größten Laden mit allem drum und dran, mit Obst, mit Brot, mit allem. Aber dort starben die Leute auf der Straße. Nicht, weil es keine Lebensmittel gab, sondern weil diese Menschen nicht das Geld hatten, um die Lebensmittel zu kaufen. Gott hat auch im Irdischen für alles gesorgt. Leider haben die Menschen nicht begriffen, dass sie teilen sollten und dem geben, der nichts hat. Aber diese Ungerechtigkeit müssen wir über uns ergehen lassen. Im Geistlichen hat Gott auch für alles gesorgt. Keiner braucht unterernährt zu sein. Keiner braucht den geistlichen Hungertod zu sterben. Es steht im Propheten Jesaja, kommet her, kauft umsonst Brot und Milch, esset und trinket, dass ihr satt werdet. Es ist bezahlt am Kreuz auf Golgatha. Eine völlige Erlösung der Seele, eine völlige Heilung des Leibes und schon die Verwandlung ist in das gesamte Erlösungswerk mit eingeschlossen worden. Die Heilige Schrift sagt, 1. Johannes, Kapitel 3 von Vers 1. Es heißt, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wenn es erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Wer kann es fassen? Wer kann es verstehen? Wer kann es erklären? Wir werden unserem Herrn gleich sein, verwandelt in sein Bild. Unverdiente Gnade, Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die dir und mir zuteil geworden ist. Sollte heute eine Seele hier in diesem Raume sein, die die Gnade Gottes noch nicht erfahren hat, liebes und teures Menschenherz, Gott will nicht, dass du im Unglauben und in deiner Sünde stirbst. Gott will, dass du zum Glauben kommst und dass du lebst, ewig lebst. Dieses Leben ist vorübergehend. Das Leben dort ist ewig. Der Herr ruft dich heute. Und wenn du diesem Ruf noch nicht Folge geleistet hast, tue es heute. Es wird der schönste Tag deines Lebens sein. Vergiss es nicht. Gott hat im Natürlichen und im Übernatürlichen für alles gesorgt. Das Natürliche können wir ja anschauen. Wir können zuschauen, wie die Dinge alle werden. Jedes Jahr neu, hält Gott uns eine Predigt. Die ganze Schöpfung bringt ihre Frucht, dann stirbt sie. Im Frühjahr kommt das Leben neu hervor, bringt neue Frucht. Immer wieder eine Predigt von Leben, von Sterben und vom Auferstehen. Wir sind zum Leben, zum ewigen Leben bestimmt. Sorgen wir uns um nichts. So wie das Irdische als Samen in den Erdboden getan wird und herauskommt, so werden alle, die in Christo entschlafen sind, auferstehen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden. Und zwar in einem Nu, in einem Augenblick wird es geschehen. Unser Gott ist ein großer, ein herrlicher, ein wunderbarer Gott. Kein Vortrag über die Allmacht Gottes, sondern ein Erleben der Allmacht Gottes. Dass die Erlösungskraft, die Heilungskraft, die Verwandlungskraft Gottes mächtig werden könnte, so dass wir Gott im Glauben ehren. Vergesst es nicht. In der Verzagtheit verbirgt sich der Unglaube. Im göttlichen Mut ist der Glaube geborgen. Mögen wir mutig und stark sein und vorwärts gehen im Glauben mit unserem Herrn, bis wir zum Schauen kommen. So gewiss er das Werk begonnen hat, so gewiss wird er es vollenden. So gewiss eine Aussaat ist, wird eine Ernte sein. Das sagt Gottes Wort und das glauben wir. Und der Herr schenke es mir, er schenke es uns allen aus Gnaden. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht, o Gott, und das in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, du hast die Hände gesehen, du hast die Herzen geprüft, du weißt, was jedes Einzelne bedarf. O Herr, wir kommen zu dir im völligen Glauben, dass du jetzt jedes Gebet erhörst, jeden Sünder rettest, jeden Kranken heilst. O Gott, komm mit deiner Gegenwart und erfülle diesen Raum in einer ganz besonderen Weise. Ach, ich danke dir, du bist gegenwärtig gemäß deiner Verheißung. Du hast für das Natürliche gesorgt. Wie viel mehr sorgst du für das Übernatürliche? Du hast für das Zeitliche gesorgt, für alle Tiere, für alles. O Gott, wie viel mehr sorgst du für das Ewige, für deine Söhne und Töchter, die du so teuer erkauft hast am Kreuzesstamm auf Golgatha. Heiland, ich danke dir in dieser Stunde. Du hast sogar dem Tode die Macht genommen, hast ewiges Leben ans Licht gebracht, hast uns aus Nacht und Sünde in dein Licht gestellt. Ich danke dir dafür und bitte dich, Herr, rette alle Verlorenen, heile alle Kranken, stärke alle Schwachen, tröste alle Traurigen,
Schenk Mut allen Verzagten. O Gott, schenk eine neue Belebung durch deinen Heiligen Geist. Wirke mächtigerweise in dieser Stunde, o Gott. Wenn wir dich anrufen, dann hörst du. Du bist nicht taub, du bist ein lebendiger Gott. Ach Herr, habe innigen Dank für dein Wort und möchte es mir gelingen und all deinen Knechten wie Eliezer die prophetische Botschaft zu nehmen, zur Quelle des Lebens zu kommen, denn dahin kommt die Braut, um getränkt zu werden, um erquickt zu werden. Ich danke dir dafür, wie Rebekka aus der Stadt oder dem Dorf herauskam, so werden alle aus allen Organisationen herauskommen, zu dem Brunnen des lebendigen Gottes, zu dem ewigen Quell lebendigen Wassers. O, mach uns zu Elisas, mein Herr, zu wahren Trägern der prophetischen Botschaft in dieser Zeit. Ach, geliebter Herr, sei mir, sei uns allen gnädig und vergib. Wasche uns in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. O möge dein Segen und deine Gnade über uns allen sein. In Jesu Namen. Amen.